das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest und Jens Rieber.
Schön, dass Sie dabei sind. Einen guten Abend.
Auch von mir einen guten Abend.
Ein Glück, dass die ganzen Stühle noch nicht abgebaut wurden. Der neue Bundestag wird ja mehr als 100 Mitglieder weniger haben. Heute waren noch einmal die 733 Abgeordneten des alten Bundestages eingeladen. Dort ist Friedrich Merz Oppositionsführer. Kanzler will er im neuen Bundestag werden. Heute hatte er aber eine ganz andere Rolle. Merz warb für seine Milliardenpakete, zu denen neben Verteidigung und Infrastruktur nun auch der Klimaschutz gehören soll. Ein Angebot an die Grünen, denn nur wenn die kommende Woche, in der dann wirklich letzten Sitzung des alten Bundestages zustimmen, steht das Geld für die neue Koalition aus Union und SPD zur Verfügung. Kilian Pfeffer.
Sie wissen genau, ohne sie geht es nicht. Ohne die Stimmen der Grünen Bundestagsfraktion ist eine Grundgesetzänderung nicht möglich. Die SPD und Union aber dringend brauchen, um ihr enormes Finanzpaket für Verteidigung und Infrastruktur auf den Weg zu bringen. Und deswegen ziehen Schwarz und Rot alle Register. Der CDU-Chef bietet noch während der Debatte bis zu 50 Milliarden Euro für Klimaschutz an und er schmeichelt.
Wir haben mit den Grünen in den letzten 10 Tagen, 11 Tagen mit den beiden Fraktionsvorsitzenden außerordentlich gute, sehr vertrauensvolle Gespräche geführt. Ich will mich dafür bedanken.
Der SPD-Parteichef hebt auf die historische Bedeutung des Moments ab, bei natürlich allem Verständnis für die Grünen.
Hart verhandeln, das ist richtig. Interessen einbringen, das ist richtig. Veränderung einfordern, das ist richtig. Und das ist das gute Recht der Opposition. Aber vielleicht geht es auch darum, in diesem Moment eine historische Chance nicht leichtfertig zu verspielen.
Eine echte Bitte in Richtung Grüne geht dem CSU-Landesgruppenchef nicht über die Lippen, aber er klingt vergleichsweise sanft.
Und ich sage das hier auch offen, wir werben um Zustimmung in der Mitte dieses Parlamentes. Wir werben um diese Zustimmung.
Die Grünen bleiben hart. Beim Verteidigungspaket könne man sich möglicherweise schnell einigen. Aber das Infrastrukturpaket könne ja auch im neuen Bundestag verabschiedet werden. Die Fraktionsvorsitzende wirft Friedrich Merz vor,
nicht immer ehrlich zu sein, nicht immer zu sagen, was sie planen. Und wenn Sie sich jetzt fragen, warum die Gespräche zwischen uns und Ihnen gerade so laufen, wie sie laufen, dann sagen wir Ihnen, weil wir uns nicht auf Ihr Wort verlassen.
Dröges Rede spricht offenbar vielen Grünen aus dem Herzen. Noch Wirtschaftsminister Habeck bedankt sich persönlich. Auch andere Fraktionen kritisieren Friedrich Merz massiv. Die AfD-Fraktionschefin setzt einen Frontalangriff.
Geben Sie es auf, Kanzler werden zu wollen, denn Sie können es nicht. In diesem Punkt hatte Angela Merkel recht. Ihre Zeit ist abgelaufen, bevor sie überhaupt begonnen hat.
Auch der ehemalige FDP-Finanzminister kritisiert die geplanten Schulden und spricht Friedrich Merz direkt an.
Sie hier vorne in der ersten Reihe, wer sind Sie und was haben Sie mit Friedrich Merz gemacht?
Die mögliche Koalition hat den Grünen auch angeboten, dass wie von ihnen verlangt, mehr Geld zum Beispiel für den Zivil- und Bevölkerungsschutz und für die Nachrichtendienste bereitgestellt wird. Merz gibt sich angesichts des Widerstands erstaunt.
Ich frage mal die Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grüne, was wollen Sie eigentlich in so kurzer Zeit noch mehr als das, was wir Ihnen jetzt in den Gesprächen der letzten Tage vorgeschlagen haben? Was wollen Sie noch mehr?
Druck aufbauen, die nächste Stufe, wenn Schmeicheln, Streicheln und Angebote machen nicht ausreicht. Denn viel Zeit bleibt Schwarz-Rot nicht. Bis Dienstag muss geklärt sein, was nötig ist, damit die Grünen zustimmen. Denn dann soll der Bundestag die Grundgesetzänderungen beschließen.
Und dazu spreche ich jetzt mit Katharina Dröge, einer der beiden Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag. Guten Abend, Frau Dröge.
Schönen guten Abend.
Lars Klingbeil hat heute im Bundestag gesagt, wenn die Geschichte anklopft, sollte man die Tür öffnen. Werden Sie das tun?
Die Tür der Grünen ist die ganze Zeit schon offen. Wir sind sogar auf CDU und SPD zugegangen und haben von uns aus gesagt, insbesondere mit Blick auf Verteidigung und Sicherheit in Deutschland und Europa, braucht es eine schnelle gemeinsame Lösung zwischen den demokratischen Fraktionen. Wir hätten immer vorgeschlagen, diese Lösung zwischen allen demokratischen Fraktionen zu suchen. Es wäre richtiger, die Mehrheiten des jetzt gewählten Deutschen Bundestages zu nutzen. Aber dass es schnelle Entscheidungen braucht, insbesondere mit Blick auf Sicherheit und im zweiten Schritt auch mit Blick auf Zukunftsinvestitionen, das ist so. Und deswegen haben wir immer wieder von unserer Seite aus auch dazu eingeladen, Gespräche miteinander zu führen.
Jetzt können wir das alle schon seit Tagen verfolgen und mit ansehen. Sind wir da einfach alle Zuschauer von einem tagelangen Verhandlungspoker, ein bisschen wie auf dem Basar?
Wir führen tatsächlich sehr ernsthafte Gespräche. Allerdings sind die unterschiedlichen inhaltlichen Positionen auch weiterhin vorhanden. Und deswegen können wir Ihnen jetzt nicht sagen, dass es eine gemeinsame Abstimmung mit CDU und SPD von unserer Seite aus gibt. Wir werben natürlich insbesondere bei dem Punkt, den wir für besonders zeitlich dringend halten, nämlich der Sicherheitsinvestitionen darum, dass wir in der nächsten Woche im Deutschen Bundestag noch gemeinsam handeln können. Und wir haben auch als Grüne Bundestagsfraktion deshalb extra dafür einen eigenen Gesetzentwurf in den Deutschen Bundestag eingebracht, trotz aller Bedenken mit Blick auf das parlamentarische Verfahren, weil wir diese Ernsthaftigkeit von unserer Seite aus auch zum Ausdruck bringen wollen. Mit Blick aber auf das Infrastruktur-Sondervermögen, das CDU und SPD jetzt auch im Eilverfahren durch das Parlament bringen wollen, eine zusätzliche Verschuldung in Höhe von 500 Milliarden Euro, halten wir es für notwendig, auch sorgfältig miteinander zu beraten und die Fragen, die es gibt, auch ordentlich miteinander zu klären.
Damit habe ich eben natürlich auch angespielt darauf, weil Sie der Union und SPD vorgeworfen haben, keine guten Verhandler zu sein. Friedrich Merz heute hat klar gesagt in Richtung Grüne, was wollen Sie denn noch mehr? Was wollen Sie? Was sind denn die Punkte, die Sie noch mehr wollen?
Ich habe das in Richtung von Herrn Merz gesagt, weil er den eigentümlichen Schritt gemacht hat, Vorschläge an uns im Deutschen Bundestag zu formulieren. Und es wäre vielleicht besser gewesen, wir hätten sie dann doch im Detail miteinander besprochen. Aber ganz konkret, was unsere Erwartungen sind. Auf der einen Seite halten wir es für notwendig, die Schuldenbremse strukturell zu reformieren, damit auch dauerhaft kreditfinanzierte Investitionen in die Zukunft unserer Wirtschaft und in den Klimaschutz möglich sind. Das Zweite ist, CDU und SPD genehmigen sich ein Sondervermögen in Höhe von 500 Milliarden Euro und wünschen unsere Zustimmung für Zukunftsinvestitionen. Das ist der Titel. Aber tatsächlich steht der Zweifel im Raum, dass sie das für Steuersenkungen benutzen wollen, die sie in ihrer künftigen Koalition planen. Und wir sagen sehr klar, die können miteinander verabreden, was sie wollen. Aber unsere Zustimmung zu kreditfinanzierten Investitionen gibt es tatsächlich nur, wenn es Investitionen sind. Und das Dritte ist die Berücksichtigung des Klimaschutzes. Auch dort haben CDU und SPD eine große Leerstelle hinterlassen und wir verstehen nie so ganz, warum das Ringen um gute Klimaschutzpolitik immer alleine Aufgabe der Grünen sein muss.
Aber Frau Dröge, das, was bereits vorliegt, das trägt ja schon eine sichtbar grüne Handschrift inzwischen. Und das Grinsen im Gesicht von Robert Habeck, das konnte man während der Rede von Friedrich Merz heute auch kaum übersehen. Sie haben also doch schon bereits eine gewisse Genugtuung, oder?
Es geht uns auf gar keinen Fall um Genugtuung, sondern es geht darum, in der Sache das Richtige zu tun. Und nehmen Sie dort alleine das Kriterium der Zusätzlichkeit. Das heißt, sicherzustellen, dass das Geld, was als Kredite aufgenommen wird, auch wirklich in den Klimaschutz investiert wird, wirklich in die Modernisierung unserer Wirtschaft, in eine funktionierende Bahn, in Stromnetze, die überall ankommen, in ein funktionierendes digitales Netz. All dafür wollen wir ja Investitionen ermöglichen. Und wenn CDU und SPD das nicht garantieren, und Sie müssen verstehen, Friedrich Merz ist ein Politiker, der sein Wort schon öfter gebrochen hat, dass ich mich nicht auf sein Wort verlassen möchte. Wenn Sie das nicht garantieren, dann bleibt für mich der berechtigte Zweifel, dass Sie das Geld für völlig andere Dinge verwenden wollen. Und dafür kann es keine grüne Zustimmung geben.
Ja, Frau Dröge, Sie haben das heute auch im Bundestag gesagt. Sie vertrauen Friedrich Merz eigentlich nicht, seinem Wort nicht. Daher würden Sie bislang diesen Vorschlägen eben nicht zustimmen. Besteht denn umgekehrt aber nicht auch die Gefahr, wenn Sie zu hoch pokern und am Ende aber doch zustimmen, dass auch Ihre Glaubwürdigkeit dabei verloren geht?
Es geht überhaupt nicht um Pokern. Es gibt ja ein Themenfeld und das sind die Investitionen in mehr Sicherheit, wo die inhaltlichen Differenzen nicht groß sind, wo man sich schnell einigen könnte. Und es ist ja jetzt eine willkürliche Entscheidung von CDU und SPD gewesen, diese unterschiedlichen Grundgesetzänderungen für Infrastruktur und für die Sicherheit in ein Gesetz zu packen. Niemand zwingt sie dazu. Es gibt auch keinen logischen inhaltlichen Zusammenhang, außer dass CDU und SPD einander offensichtlich nicht ausreichend trauen, dass, wenn man das in zwei Schritten machen würde, der zweite Schritt auch hält. Und so viel Vertrauen sollte man vielleicht, zumindest wenn man in einer Koalition miteinander arbeiten möchte, haben. Wir sagen, wir sind sehr klar bereit, jetzt auch kurzfristig mit Blick auf Sicherheit etwas gemeinsam zu machen. Und da sind die inhaltlichen Differenzen auch wirklich überbrückbar.
Beide Seiten sind also schon Schritte aufeinander zugegangen. Wären Sie denn bereit, das Ganze am Ende doch noch scheitern zu lassen?
Wir haben sehr klar gesagt und auch sehr bewusst als Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen schon Anfang der Woche, dass wir zu den vorliegenden Vorschlägen, die CDU und SPD gemacht haben, unserer Fraktion keine Zustimmung empfehlen werden, dass wir einen eigenen Gesetzentwurf einbringen und hier um Zustimmung werben. Wir sagen aber gleichzeitig auch weiterhin, unsere Tür steht offen, wir sind bereit für Gespräche, denn gemeinsame Lösungen sind am Ende natürlich sinnvoll.
Dann schauen wir, wer am Schluss durch welche Tür geht. Danke für das Gespräch heute Abend. Die Co-Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Katharina Dröge.
Ich danke Ihnen.
Und das Gespräch habe ich am Abend geführt. In der Hauptstadt war heute das alte und das neue politische Berlin anzutreffen. Die bisherigen Mitglieder bei der Bundestagssitzung und viele der zukünftigen Abgeordneten in Arbeitsgruppen. Denn heute haben CDU, CSU und SPD ihre Koalitionsverhandlungen gestartet und das anscheinend gut organisiert und orchestriert, wie uns Marc Feuser zeigt.
Ein Koalitionsvertrag entsteht. Handgereicht mit genauen Vorgaben. Selfies unerwünscht. Zwischenergebnisse bleiben im Raum. Ziele für die Legislatur bitte kurz und knapp. Keine langen Chapeau-Texte. 16 Arbeitsgruppen, bei Bedarf Unterarbeitsgruppen, Hunderte, die mitverhandeln. Fachlicher Beistand von Experten und Ministerien ausdrücklich erlaubt. Die Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen gehen schnell an eine vierköpfige Steuerungsgruppe. Streitfälle bitte intern klären. Alles klar? Dann ab damit zur Kernverhandlungsgruppe. 19 Personen aus CDU, CSU und SPD. Alles wird festgehalten. Bitteschön in Schriftgröße 11, Schriftfarbe schwarz in Kalibri, Zeilenabstand 1,5 und bitte nicht zu viel Text. Verhandelt wird in der Regel zwischen 11 und 17 Uhr. Ums Catering kümmert sich jede Gruppe selbst. Rechnung an die CDU-Zentrale. Abgerechnet wird zum Schluss.
Man sollte jetzt verhandeln und nicht so viel essen. Also von daher, jetzt schauen wir erst einmal. Danke.
Also dann, guten Appetit. In 11 Tagen, am Montag, dem 24. März um 17 Uhr soll sie stehen, die Koalition.
Sarah Frühauf in unserem ARD-Hauptstadtstudio. Sarah, wie hast du heute zum Auftakt die Stimmung bei den Verhandlungspartnern wahrgenommen?
Ja, es war gar nicht so einfach, etwas zur Stimmung zu erfahren, weil die meisten Verhandler tatsächlich an die Kameras vorbeigegangen sind vor dem Konrad-Adenauer-Haus. Aber die Journalisten haben ihnen natürlich die eine entscheidende Frage hinterhergerufen, die hier viele umtreibt. Und zwar, könnte es vielleicht noch zu einer Einigung mit den Grünen kommen? Und viele haben dann bei Vorbeigehen und Reihen gesagt, ja, wir sind schon optimistisch, wird schon irgendwie werden. Einer hat sich auffällig viel Zeit für sein Statement genommen, CSU-Chef Markus Söder, der mahnte nochmal die Parteien und die Kräfte der Mitte doch zu einer Einigung zu kommen. Und das war natürlich ein Seitenhieb gegen die Grünen. Auf der anderen Seite gab es eine Spitze der SPD gegen Söder. Fraktionsvize Dirk Wiese, der hat vor laufender Kameras gesagt, naja, die ein oder andere Äußerung im Bayerischen Bierzelt, die war jetzt nicht unbedingt hilfreich. Also ich würde sagen, Verhandlungen in angespannter Stimmung.
Und wenn am kommenden Dienstag Union und SPD nicht die Stimmen der Grünen für die Milliardenpakete bekommen sollten, wie schwer wird es dann für die Koalitionsverhandlungen?
Ja, ich habe das Gefühl, da wollen SPD und Union am liebsten gar nicht drüber nachdenken. Und man versucht da jetzt auch gerade noch viel zu einer Einigung zu kommen. So sitzen die Parteispitzen auch gerade wieder mit den Grünen zusammen. Denn für Schwarz-Rot, da geht es ja um viel. Denn vieles in den Sondierungen fußt ja darauf, dass es mit den Finanzen tatsächlich klappt. So dürften einige Pläne und Ideen, die Union und SPD da haben, sonst überhaupt nicht aufgehen. Zum Beispiel die Mütterrente. Und sollten die Grünen nicht zustimmen, glaube ich, dass man sozusagen nochmal zurück auf losgehen müsste. Also nochmal von vorne anfangen müsste mit den Verhandlungen. Und das würde nicht nur die Regierungsbildung verlangsamen, sondern auch massiv erschweren. Denn gerade der Streit ums Geld, der dürfte ein erbitterter werden.
Danke in die Hauptstadt, Sarah Frühauf. Ja, und während Union und SPD schon an einer neuen Regierung basteln, hoffen sie noch auf hunderte Milliarden Euro, die das Regieren wesentlich einfacher machen dürften. Dazu die Meinung von Achim Pollmeier vom Westdeutschen Rundfunk.
Okay, kommen wir mal runter und atmen tief durch. Denn die Zukunft der deutschen Demokratie hängt nicht davon ab, ob jetzt dieses Gesamtpaket aus Gesetzesänderungen und Sondervermögen noch schnell ins Grundgesetz geschossen wird. Erstens. Das Manöver, die Schuldenbremse noch schnell für die Verteidigungsausgaben zu lockern, kann ich zumindest nachvollziehen. In dem Punkt möchte man sich tatsächlich ungern auf die Linke verlassen müssen. Aber mal ehrlich, warum reformiert man dann nicht gleich die ganze Schuldenbremse? Und damit wären wir zweitens beim Sondervermögen. Was für ein Wort. Nennen wir es Schulden, denn nichts daran ist schlimm. Wir brauchen neue Schulden für Verteidigung, für Infrastruktur und auch für den Klimaschutz. Mit einem Sondervermögen gaukelt man den Menschen stattdessen weiterhin das Ziel ausgeglichener Staatshaushalte vor. Und man kaschiert, wie vollumfänglich jetzt auch die Union das Mantra der schwarzen Null aufgeben musste. Eine grundlegende Reform der Schuldenbremse war schon vor der Wahl sinnvoll, sie wäre es jetzt und sie ist es auch im neuen Bundestag. Das haben die Wirtschaftsinstitute gesagt, die Wirtschaftsweisen und sogar die Bundesbank. Und wenn auch die Union es jetzt verstanden hat, dann gäbe es dafür eine Mehrheit, im alten wie im neuen Bundestag. Man müsste halt miteinander reden, also auch mit der Linken. Stattdessen will man also das Wahlergebnis mit einer Hauruck-Entscheidung austricksen. Mit einem Sondervermögen, das dann auch noch für unnötige Wahlversprechen umgebucht werden kann. Die Zukunft der Demokratie steht tatsächlich auf dem Spiel, aber sie hängt auch an der Glaubwürdigkeit der neuen Regierung.
Die Meinung von Achim Pollmeier. Vor allem auf ihn kommt es jetzt an. Russlands Präsident Putin entscheidet über Krieg und Frieden in der Ukraine. Denn so, wie er vor 3 Jahren den Befehl zum großen Angriff gegeben hat, so könnte er jetzt auch entscheiden, dass die Waffen schweigen sollen. Ein Angebot liegt jedenfalls auf seinem Tisch, zunächst mal für eine 30-tägige Waffenruhe. Die Ukraine hatte einen solchen Vorschlag der USA zugestimmt, doch aus Putins Sicht gibt es noch einiges zu klären. Über die Reaktionen aus Moskau, Ina Ruck.
Vollsperrung, 9 Spuren, 15 Minuten lang. Dann kommt er. Alexander Lukaschenko mit Begleitflotte auf Staatsbesuch aus dem Nachbarland Belarus. Putin weiß, wie man Präsidenten empfängt und wie man mit ihnen umgeht. Das beweist er auch nach dem Treffen bei der gemeinsamen Pressekonferenz. Dort geht es nicht nur um Bilaterales, sondern auch um Trump und dessen Vorschlag einer Waffenruhe. Putin weiß genau, was er in Richtung Trump zu sagen hat. Er kennt die Szene mit Zelensky im Weißen Haus. Beginnen möchte ich mit meiner Dankbarkeit gegenüber dem US-Präsidenten Herrn Trump, weil er der Regelung in der Ukraine so viel Aufmerksamkeit widmet, obwohl er doch viel zu tun hat. Zur Waffenruhe kommt von Putin eine Art Ja-Aber. Die Idee an sich ist richtig und natürlich unterstützen wir sie. Aber es gibt Fragen, die wir besprechen müssen. Ich denke, vielleicht müssen Präsident Trump und ich mal telefonieren. Aber an und für sich wird die Idee, diesen Konflikt friedlich zu begleichen, von uns unterstützt. 8000 Kilometer weiter westlich ist Trump erstmal angetan, spricht von positiven Signalen aus Moskau. Ich habe Hebel, die ich nutzen könnte, die nenne ich nicht. Wir reden jetzt ja gerade erst mit Putin, aber was er heute gesagt hat, das klang ziemlich positiv. Ich hoffe, dass Russland den Deal mitmacht. Auf Moskaus Straßen ein gemischtes Bild in Sachen Deal mit Trump. Leeres Gerede ist das. Sie wollen Waffenruhe, aber sie liefern weder Waffen. Das ist, als würde ich ihnen eine Axt geben und dann sagen, aber bitte hauen Sie mir damit nicht auf den Kopf. Das ist verrückt. Trump ist Geschäftsmann. Es muss sich zeigen, ob man ihm trauen kann. Er handelt im eigenen Interesse, im Interesse seines Landes. Was halten Sie von der Waffenruhe? Waffenruhe ist immer gut. Die Frage ist, zu welchen Bedingungen Russland und die Ukraine zustimmen. Und genau um diese Bedingungen soll es gehen, wenn Trumps Sondergesandter sich mit Putin trifft. Noch heute Abend soll das Gespräch stattfinden oder findet vielleicht gerade statt, wer weiß. Klar ist nur eins, Putin wird es Witkow nicht leicht machen.
Und zu Ina Ruck nach Moskau. Ina, welche Bedingungen werden das denn sein und welche Strategie verfolgt Putin damit?
Putin hat angedeutet, es gäbe Fragen oder auch Feinheiten, hat er an anderer Stelle gesagt. Und ich glaube, das sind aber in Wahrheit Felsbrocken, die da im Raum stehen. Und das weiß er ganz genau. Einen hat er angedeutet. Er hat gesagt, eine Waffenruhe sei nur zustimmungsfähig, wenn sie die Ursachen des Konflikts beseitige. Und als Ursache sieht er ja Dinge, die in der Ukraine liegen und nicht etwa in Russland. Also, dass die Ukraine ein unabhängiger Staat ist, ein souveräner Staat, dass man dort Ukrainisch spricht und nicht Russisch. Also das sind Dinge, die gehen richtig ans Eingemachte. Die Strategie, die er damit verfolgt, ist sicher die, auch Zeit zu schinden. Also einerseits zu sagen, ja, wir sind ja dafür, wir sind ja gar nicht dagegen, aber da gibt es noch ein paar Sachen zu besprechen. Und Trump ein wenig hinzuhalten, ohne ihm wirklich abzusagen. Ich glaube, es geht vor allem um Zeit. Russland hat Zeit und kann die Zeit auch ganz gut in der Ukraine gerade gebrauchen.
Und was ist dann zu erwarten von dem Treffen Putins mit dem US-Unterhändler Witkow?
Von dem wir immer noch nicht wissen, ob es nun schon begonnen hat oder nicht. Witkow wird natürlich erstmal auch sagen, er wird sich erstmal anhören müssen, was Putin da möglicherweise nennt. Er wird aber auch auf den Tisch legen müssen, was denn von amerikanischer Seite kommen könnte. Das können Drohungen sein, weitere Sanktionen, weiter verschärfen. Das können aber auch im Gegensatz vielleicht so eine kleinen Zückerchen sein so, oder große Zückerchen. Man kann die Sanktionen lockern oder gar aufheben, kann ihm das anbieten. Vielleicht gibt es ja auch irgendwas im Gepäck, was die Ukraine zugesagt hat, was wir aber nicht laut gehört haben bislang. Also das wird heute erstmal alles da sicherlich auf den Tisch kommen und dann werden wir sehen, ob wir überhaupt hören, was rausgekommen ist oder ob Witkow erstmal zurückfährt, ist mit Trump bespricht. Putin hat ja heute gesagt, er müsse vielleicht mal mit Trump über das Ding telefonieren.
Danke, Ina, nach Moskau und wir schauen nach Washington zu Gudrun Engel. Gudrun, wir haben es gerade gehört, Donald Trump sagt, er sieht positive Signale. Wenn das aber nicht aufgeht, welche Druckmittel hat er denn gegenüber Putin?
Ja, das haben wir auch gefragt vorhin im Weißen Haus, als er sich da mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte getroffen hat. Und da ist er sehr vage geblieben, hat gesagt, er hat Druckmittel, auch Druckmittel, die Russland nicht gefallen werden. Aber er wird jetzt aus taktischen Gründen nicht sagen, um welche es sich handelt. Gestern war er ein bisschen deutlicher, an gleicher Stelle mit dem irischen Premier. Da hat er gesagt, er hat finanzielle Druckmittel, er kann finanziell die Daumenschrauben anziehen. Also es geht wahrscheinlich, wie gerade von Ina beschrieben, um Sanktionen.
Und wie viel Geduld wird Trump haben? Wie lange wird er sich von Putin hinhalten lassen?
Also Donald Trump ist nicht gerade für seine große Geduld und seinen Langmut bekannt. Und er hat ja auch gesagt, er wird innerhalb von 24 Stunden Frieden schaffen. Darauf wird er jetzt immer wieder angesprochen. Das nervt ihn zusehends. Vor allem, weil er eben jetzt auch weiß, er hat einen Teil des Abkommens mit der Ukraine quasi schon in der Hand. Er hat heute auch sich in die Karten gucken lassen, hat gesagt, es gibt Gespräche mit der Ukraine, zum Beispiel über die Verteilung von Land, von Gebieten. Also die Frage, welche Gebiete bekommt eventuell Russland, welche verbleiben bei der Ukraine. Da hat er gesagt, es ist schwer, eine Kante zu ziehen. Wir interpretieren das jetzt mal als Grenzlinie. Und er hat auch zweimal gesagt, dass die größte Herausforderung sei, zu überlegen, wer das große Kraftwerk, wir nehmen an, es handelt sich um Saporischschja, handelt. Das ist jetzt also für ihn die große Herausforderung. Er hat gesagt, wenn Putin nicht zustimmt, dann sei das eine große Enttäuschung für ihn und für die ganze Welt.
Vielen Dank, Gudrun, nach Washington. Ja, Russlands Krieg gegen die Ukraine und ein inzwischen unberechenbarer NATO-Partner USA führen dazu, dass fast überall in Europa anders auf die Verteidigungspolitik geschaut wird. Auch dort, wo viele bis heute stolz darauf sind, dass das britische Empire einmal die Weltmeere beherrscht hat. Doch beim Militär im Vereinigten Königreich mangelt es längst an vielem, an Soldaten und Matrosen. Vor wenigen Monaten erst hat der für das militärische Personal zuständige Staatssekretär gewarnt, dass die britische Armee innerhalb von nur Monaten in einem Krieg aufgerieben werden könnte. Mareike Aden über Anspruch und Wirklichkeit einer Atommacht.
Sie sind ein eher kleiner Maschinenbaubetrieb, aber bei GW Martin im südenglischen Eastleigh sind sie stolz auf ihre Präzision und ihre langjährigen Partner in der britischen Rüstungsindustrie. Jetzt, da Großbritannien weiter aufrüstet, möchte Unternehmenschef Stuart Yalden einen Beitrag zur nationalen Sicherheit leisten und hofft darauf, mehr Aufträge zu bekommen. Darüber hat er vor kurzem sogar mit dem Premierminister gesprochen. Wir haben schon einen Plan für eine mögliche Expansion. Wir würden neue Maschinen kaufen und damit auch andere Unternehmen unterstützen. Und wir könnten zusätzliche Schichten einführen. Wenn nötig, könnten wir sogar anbauen. Kleinere britische Betriebe wie GW Martin sollen mehr Aufträge aus der Rüstungsindustrie bekommen. Damit, so hofft Keir Starmer, könnte dann endlich auch das Wirtschaftswachstum kommen, das er seinen Wählern versprochen hat. Es geht nicht nur um die Sicherheit Großbritanniens, es geht auch um die Sicherheit von Arbeitsplätzen und eine neue Generation von gut bezahlten Jobs, auf die man stolz sein kann, weil sie unser Land schützen. Früher als geplant, bis 2027 soll der britische Rüstungsetat auf 2,5% des Bruttoinlandsproduktes steigen. Die Mehrkosten umgerechnet etwa 16 Milliarden Euro pro Jahr. Massiv gekürzt wird dafür die Entwicklungshilfe. Aus Protest trat die zuständige Ministerin zurück. Nach außen geben sich die Briten als militärische Führungsnation, schmieden an der Koalition der Willigen für die Ukraine. Dabei seien das britische Militär und die Rüstungsindustrie nach immer neuen Sparrunden in schlechter Verfassung, sagen Experten. Die britischen Bestände an Munition und Raketen sind verheerend niedrig. Es gibt nur eine Lösung, mehr bestellen. Das ist der einfache Teil. Die nötigen strukturellen Änderungen, die werden dauern. Und noch etwas sorgt für Nervosität. Die nukleare Abschreckung des Vereinigten Königreiches mit Atom-U-Booten ist abhängig von den USA. Dort werden die Trident-Raketen hergestellt, gewartet und gelagert. Nur ein Beispiel für die enge militärische Verknüpfung der beiden Länder. Die Idee, dass der einzige Platz an der Seite der USA ist, ist jetzt tot. Großbritannien muss neue Wege suchen. Mit traditionellen Verbündeten wie Frankreich und Deutschland und mit neuen wie Finnland. Alte Gewissheiten, sie gelten auch für die Briten nicht mehr. Noch steigen die Zustimmungswerte der Regierung. Doch geplante Einschnitte im Sozialsystem zugunsten weiterer Rüstungsausgaben könnten das schnell wieder ändern.
Und wir machen jetzt weiter mit dem Nachrichtenüberblick mit dir, Jens.
Die Bundestagswahl wird nicht neu ausgezählt. Das Bündnis Sarah Wagenknecht ist vor dem Bundesverfassungsgericht mit Eilanträgen gescheitert, in denen die Partei eine Neuauszählung gefordert hatte. Das gab das oberste deutsche Gericht am Abend bekannt. Damit kann der Bundeswahlausschuss morgen wie geplant das amtliche Endergebnis veröffentlichen. Das BSW war bei der Wahl vor 3 Wochen ganz knapp an der 5%-Hürde gescheitert. Es fehlten etwa 13.000 Stimmen. Wurden im Kanzleramt während der Corona-Pandemie brisante Erkenntnisse zum Ursprung des Coronavirus unter Verschluss gehalten? Eine Recherche von Zeit und Süddeutscher Zeitung, die gestern bekannt wurde, legt das nahe. Demnach hält der Bundesnachrichtendienst es für wahrscheinlich, dass ein Laborunfall im chinesischen Wuhan die Ursache der Pandemie gewesen ist. Heute haben die damalige Kanzlerin Merkel und auch China darauf reagiert. Merkel widersprach den Vorwürfen, etwas vertuscht zu haben. Aus dem Außenamt in Peking hieß es, wissenschaftliche Fragen sollten von Wissenschaftlern beurteilt werden. Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst gehen weiter. Heute waren vor allem 5 Bundesländer betroffen. In Stuttgart zogen nach Polizeiangaben etwa 2500 Beschäftigte von Stadtreinigungen, Kitas und Krankenhäusern durch die Innenstadt. Aufgerufen hatten die Gewerkschaften Verdi und GEW. Sie fordern für die Tarifbeschäftigten von Bund und Kommunen ein Lohnplus von 8%, mindestens aber 350 Euro monatlich und 3 zusätzliche freie Tage. Ab morgen verhandeln Arbeitgeber und Gewerkschaften zum 3. Mal. Die Arbeitgeber haben noch kein Angebot vorgelegt. Zum ersten Mal seit dem Amtsantritt von US-Präsident Trump treffen sich die G7-Außenminister. Das Gipfeltreffen findet bis morgen im kanadischen Charlevoix in der Provinz Quebec statt. In den Gesprächen soll es unter anderem um den Ukraine-Krieg gehen. Bundesaußenministerin Baerbock hat sich für ein geschlossenes Auftreten des Westens gegenüber Russland ausgesprochen. Ein weiteres Thema ist der Zollstreit, den US-Präsident Trump begonnen hat.
Auch wenn sich der Frühling bisher nur ganz vorsichtig ankündigt, in gut 5 Wochen wird Ostern gefeiert. Vielerorts traditionell mit dem Osterlamm, Osterkränzen oder natürlich Ostereiern. Doch wir wissen, bevor der Hase die ins Nest legen kann, müssen sie erst einmal gelegt werden. Und da liegt die Nachfrage offenbar gerade deutlich über dem Angebot, sodass mancher schon eine regelrechte Eierkrise wie in den USA fürchtet. Doch sind solche Sorgen angebracht? Markus Rea und Roman Gartow haben sich auf die Suche begeben.
Sie geben ihr Bestes, doch mehr als ein Ei pro Tag schafft eine Legehenne einfach nicht. Dabei könnte Lasse Brandt gerade mehr Brandenburger Bio-Eier verkaufen, erzählt er. Die Nachfrage sei dieses Jahr ungewöhnlich hoch.
Bei uns äußert sich das so, dass die Bestellungen nach Weihnachten einfach nicht weniger geworden sind, obwohl da ja normalerweise eine Verschnaufpause ist zwischen Weihnachten und Ostern.
Eier sind gerade begehrt. Das merkt auch Dominik Kottke auf dem Wochenmarkt am Wittenbergplatz in Berlin. Seit 25 Jahren bezieht er seine Eier von einem Händler aus Nordrhein-Westfalen. Aktuell sieht er einen Trend.
Die Preise sind sehr gestiegen, steigen halt nicht wöchentlich. Also jedes Mal, wenn man die Rechnung aufmacht, kippt man wieder hinten über und sagt, okay, müssen wir die Preise wieder erhöhen.
Hohe Nachfrage, steigende Preise. Könnten den Deutschen am Ende ausgerechnet zu Ostern ihre heißgeliebten Eier ausgehen? Auf dem Wochenmarkt in Berlin bleibt man gelassen.
Dass die Eier teurer sind, das kann ich bestätigen. Aber dass es weniger gibt, kann ich nicht bestätigen. Ich habe hier immer alles. Schauen Sie mal.
Ich mache mir keine Sorgen. Es gibt bestimmt genug Eier. Das ist Panikmache, glaube ich nicht.
Bloß keine Panikmache. Angebot und Nachfrage passten halt gerade nicht hundertprozentig übereinander. Das sagt der Bundesverband Ei. Wegen der Vogelgrippe mussten in den USA Millionen Hennen gekeult werden. Deshalb würden Eier nun auch aus Europa importiert. Und hierzulande kauften die professionellen Färbereien traditionell vor Ostern viele Eier ein. Doch zu den Feiertagen werde es genug geben.
Vielleicht haben wir sie nicht in der Farbe, in der wir sie haben wollen, oder vielleicht nicht in der Größe. Vielleicht nicht mit dem Zusatznutzen, den wir gerne haben wollen und. Aber ich kann Sie beruhigen, jeder wird sein Ei zu Ostern haben oder seine Eier zu Ostern haben und wird sie unterm Strauch finden.
Und auch bei den Preisen, so glaubt der Bundesverband Ei, wird es bis Ostern keine weiteren großen Überraschungen geben.
Tja, und welche Überraschung das Wetter zu Ostern bringt, das kannst du, Carsten, uns wahrscheinlich jetzt noch nicht sagen, aber ein Blick auf die kommenden Tage, das wäre klasse.
Gerne, Helge, aber Ostern ist wirklich noch weit hin. Wir haben keine Ahnung, wie es dann wird, aber was wir ja oft kennen zu Ostern, ist ziemlich wechselhaftes, manchmal auch kaltes Wetter. Und ein solches Foto gab es heute, und zwar aus dem Allgäu, vom Gründen, der Wächter des Allgäu, so heißt dieser 1738 Meter hohe Berg. Schön aufgenommen von Helmut Fischmann. Was wir hier sehen, die Schneefallgrenze lag heute bei 1200 Metern. Die Luftmasse, in der wir gerade leben, ist noch immer eher kalt. Auch in ganz Europa gibt es diese kalte Luftmasse von Skandinavien bis eben zu uns, zur Mitte Europas. Diese Frontensysteme markieren die Luftmassengrenze. Im Südosten ist es deutlich wärmer und die Temperaturunterschiede sind gerade ziemlich groß. In Lappland morgen als Höchsttemperatur minus 12. Auf Zypern hingegen morgen plus 31 Grad. Durch diese Luftmassengrenze, die wir haben, und aufgrund dieser kalten Luft, müssen wir oft noch mit vielen Wolken vorlieb nehmen. So auch morgen am Freitag hier die Sonnenscheinstunden für Dresden. Das gilt insgesamt für die Mitte. Dort wird vor allem der Sonntag schon mal sehr sonnig. Auch der Wochenstart bringt noch mal viel Sonnenschein. Der Süden Deutschlands Distanz liegt dichter dran an diesen ganzen Fronten. Sprich, dort gibt es noch mehr Wolken. Ein bewölktes und eher nasses Wochenende. Erst am Montag gibt es zögerlich die ersten Sonnenstrahlen. Im Norden Deutschlands, in Hamburg, gibt es dann auf und ab. Der Samstag bringt etwas Sonne, der Sonntag viele Wolken und der Montag dann volle Sonnenscheinausbeute. Und jetzt schauen wir auf die Wolken, die wir aktuell draußen vorfinden. Mit Regen, zum Teil mit Schneeflocken in den Mittelgebirgen und in den Alpen durch die Bank als Schnee. Und das Ganze bewegt sich morgen weiter Richtung Südosten. Das heißt, im Norden und im Nordwesten kann immer wieder mal auch die Sonne hervorkommen. Hier gibt es nur einzelne Schauer. Die Temperaturen liegen in der Nacht, in der Nordhälfte, oftmals bei 0 bis minus 3 Grad. Im Süden bleibt es meistens frostfrei. Tagsüber verharren wir nach wie vor aufgrund dieser kalten Luftmasse im einstelligen Temperaturniveau. 5 bis 8 Grad, das sind die Höchstwerte. In den Bergen ist es kälter. Und die weiteren Aussichten: am Samstag in der Mitte und im Norden zögerlich größere Wolkenlücken und der Sonntag zeigt dann den Sonnenschein in der Mitte. Bei Sonnenschein immerhin schon 10 bis 11 Grad. Unter den Wolken bleibt es kalt.
Danke dir für diese Aussichten, Carsten. Und das waren unsere Tagesthemen. Hier übernimmt jetzt das Team von Extra 3 mit einem satirischen Blick auf die politische Woche.
Weitere Nachrichten haben wir wie immer für Sie auf tagesschau.de und tagesschau24.
Und morgen begrüßt Sie hier Julia Niharika-Senn zur Freitagszeit um 21.45 Uhr mit neuen Tagesthemen. Ihnen eine gute Nacht.
Tschüss.
Tschüss.